Bitte.
Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, ein bisschen was einmal über strahlentherapeutische Behandlungen im Kindesalter zu erzählen. Ich werde einen, zuerst einen Überblick geben über pädiatrische Tumorerkrankungen im Allgemeinen, weil die eben relativ selten sind und wir wenig damit in Kontakt kommen in der täglichen Praxis. Dann werde ich ein bisschen was erklären, was Partikeltherapie ist oder eben Protonentherapie, das, was eben in Wiener Neustadt angeboten wird. Dann auch über die Institution Med Austron. Was ist das Spezielle daran? Wie arbeiten wir? Was haben wir für Patienten? Und dann möchte ich eigentlich sehr genau auch darauf eingehen, wie läuft das ab, wenn ein Kind zu uns kommt und bei uns behandelt wird. Auch im Hinblick darauf, dass viele von Ihnen ja eventuell Kinder auch mitbetreuen oder Angehörige mitbetreuen oder Geschwister mitbetreuen oder eben auch im Rahmen der ärztlichen oder psychotherapeutischen Tätigkeit eventuell Childhood Cancer Survivors, also Patienten behandeln und betreuen, die als Kind einmal eine onkologische Erkrankung hatten, die sie auch überstanden haben und ins Erwachsenenalter gekommen sind. Und dann möchte ich auch ganz kurz noch die ersten Ergebnisse zeigen, also quasi, was haben wir bisher behandelt und wie ist das ungefähr ausgegangen. Wie gesagt, pädiatrische Tumorerkrankungen sind sehr, sehr selten. Sie machen im Endeffekt 1% aller onkologischen Erkrankungen aus. Es sind aber trotzdem für uns alle sehr dramatisch, weil wir eigentlich nicht damit rechnen, dass Kinder Tumore haben. Aber Kinder können eben auch Tumorerkrankungen haben. Es ist eine sehr, sehr heterogene Gruppe an Tumorerkrankungen. Also der Großteil sind hämatologische Erkrankungen, also Leukämien und Lymphome, gefolgt von ZNS-Tumoren und dann eben soliden Tumoren wie eben Raptus oder Ewing-Sarkome. Das sind sehr spezielle auch Tumorerkrankungen, die wir vor allem im Kindesalter finden, die die Erwachsenen gar nicht so sehr betreffen. Die Inzidenz steigt seit den 70er Jahren an, wobei ich glaube, dass man das relativieren muss. Ich glaube nicht, dass es jetzt mehr Kinder gibt, die Tumorerkrankungen haben, sondern sie werden einfach mehr diagnostiziert. Wenn ein Kind krank ist, gehen die Eltern früh zum Arzt. Es wird alles untersucht, es wird sehr schnell auch eine Bildgebung gemacht, ein Labor gemacht. Und wenn ein Kind verstirbt, dann wird auch eine Obduktion gemacht. Also es ist nicht mehr so wie früher, wo bei vielen Kindern halt einmal eins verstorben ist und dann weiß man gar nicht woran. Also ich glaube nicht, dass es wirklich mehr Tumorerkrankungen gibt. Eine Ausnahme gibt schon, es scheint einen Zusammenhang zu geben mit IVFs, also jetzt im Zuge quasi der In-vitro-Fertilisation, der künstlichen Befruchtung, scheint es schon, also in dieser quasi Populationsgruppe vermehrt Tumorerkrankungen zu geben im Vergleich zu normal quasi gezeugten Kindern. Also das ist schon auch im Kommen, aber das ist etwas, was wir wahrscheinlich erst in den nächsten Jahrzehnten mehr erfahren werden und wo da der Zusammenhang steht, kann ich nicht sagen. Also wie auch immer, die Erkrankungen, auch die Behandlung der Erkrankungen ist eben so wie bei allen onkologischen Erkrankungen, und das haben wir heute schon am Vormittag sehr schön gesehen, ist, dieses Überleben wird einfach besser. 80% dieser Kinder überstehen ihre Tumorerkrankung heutzutage. Das heißt aber auch, dass wir immer mehr konfrontiert werden mit einer wachsenden Population an Childhood Cancer Survivors, die alle auch ihre quasi Probleme, ihre Geschichte mitnehmen. Und was auch uns alle dann etwas irritiert hat, ist, dass diese Childhood Cancer Survivor krank sind und krank werden, und zwar aufgrund der Therapie, die wir ihnen gegeben haben. Als die Arbeit von der Childhood Cancer Survivor Group aus 2006 von Oeffinger hat, glaube ich, jeden, der pädiatrisch-onkologisch arbeitet, schockiert. Es sind im Endeffekt 2/3 unserer Patienten, die mindestens eine schwere chronische quasi Folge der Therapie haben und 1/3 wirklich lebensbedrohliche, lebensqualitätseinschränkende bis hin zum Tod führende Folgeerscheinungen einer Tumorerkrankung im Kindesalter. Diese Arbeit wurde auch letztes Jahr noch einmal abgedatet und man hat sich vor allem angeschaut, woran versterben denn diese Kinder, die einen pädiatrischen Tumor überlebt haben, und wie verhält sich das gegenüber der Normalbevölkerung und macht auch einen Unterschied, ob das ein kleines Kind ist oder ein Adoleszent, also jemand, der 19 bis 30 Jahre alt ist. Das sieht man leider sehr schlecht. Die geschlossenen Kreise entsprechen den Adoleszenten und die offenen den Childhoods, also den Kinder, also die im Kindesalter diagnostiziert wurden. Es hat sich gezeigt, dass sie in den ersten 10 bis 20 Jahren danach eine deutlich erhöhte Mortalitätsrate haben, und zwar über alle Todesursachen, aber auch im Speziellen über kardiale Todesursachen und auch Zweitmalignome. Die kardialen Ursachen sind wahrscheinlich eher der Chemotherapie geschuldet. Ich hoffe, ich trete jetzt keinem Onkologen hier zu nahe, aber das muss man auch als Strahlentherapeut einmal sagen dürfen, dass nicht immer die Strahlentherapie an allem dran schuld ist. An den kardialen Ursachen haben wir außer bei Hodgkin-Lymphomen, wo wir das mitbestrahlt haben, eigentlich keine Ursache. Bei Zweitmalignomen hat die Strahlentherapie sicher mit eine Ursache, dass es dazu kommt. Es ist sicher, dass mit Zweitmalignomen auch ein Punkt, dass viele von den Kindern auch Keimermutationen haben oder Tumorprädispositionssyndrome. Aber Chemotherapie tut natürlich auch ihres. Aber die Strahlentherapie ist eine ionisierende Strahlung und führt natürlich zu einem erhöhten Risiko an Zweitmalignomen. Das heißt nicht, dass es jemand kriegen muss, aber das Risiko ist größer. Das sieht man jetzt eben auch, diese Inzidenz, also die Standardized Mortality Ratio, die deutlich zeigt, ein erhöhtes Karzinomaufkommen und auch Versterben an diesem Karzinom gegenüber der Normalbevölkerung. So, was kann die moderne Medizin machen oder was haben wir jetzt daraus gelernt? Man versucht in der Pädiatrie viel mehr Therapie-Deeskalationen zu machen, Kombinationstherapien zu machen, interdisziplinäre Therapieansätze, das heißt, man kombiniert Strahlentherapie, Chemotherapie in dem Ausmaß, dass man versucht, an die Toxizitätsgrenze zu gehen und das mit einem anderen quasi Modalität zu ergänzen. Deswegen haben die meisten Kinder, werden in klinischen Studien auch behandelt und haben diese multimodalen Therapieansätze, also halt also wirklich alle drei Säulen der Therapie, der onkologischen mit beinhaltet sind, also die Operation, die Strahlentherapie und auch die Chemotherapie. Was auch von der Pädiatrie kommt und auch in der Erwachsenenonkologie ja mittlerweile Einklang gefunden hat, ist diese Risk-Adapted-Therapieansätze und vor allem diese Response-Guided-Therapieansätze. Dass man zum Beispiel bei Hodgkin-Lymphomen, nach zum Beispiel zwei Zyklen Chemotherapie noch einmal ein PET-CT macht, wenn man da ein komplettes Ansprechen sieht, dass man eine Deeskalation der weiteren Therapie macht, dass man zum Beispiel eine Strahlentherapie gar nicht mehr gibt. Wenn man aber kein Ansprechen sieht nach zwei Zyklen Chemotherapie, wird einfach weitergegeben. Das wird mittlerweile bei den Erwachsenen auch so gemacht, aber maßgeblich waren damals die ersten Kinder-Hodgkin-Studien der österreich-deutschen Studiengesellschaft, die dazu geführt haben. Was man auch gemacht hat, ist, dass man zum Beispiel einerseits ist die Bestrahlungs quasi Indikation ist zurückgegangen. Dann die Feldausdehnung. Viele von Ihnen kennen wahrscheinlich dieses Extended Field. Das ist etwas, was noch in den 70er Jahren gemacht wurde, wo kaum Chemo oder wenig Chemotherapie bei Hodgkin-Lymphomen dazugegeben wurde und dafür eigentlich die komplette Lymphknotenstationen oder das lymphatische System bestrahlt wurde. Man ist dann eben zurückgegangen, hat dann nur mehr Extended Field. Das heißt, wenn ein Lymphknoten am Hals befallen war, hat man trotzdem wie einen Mantel oben alles bestrahlt. Man hat gesehen, dass das auch sehr viel Toxizität bringt, hat Chemotherapie auch weiterentwickelt und ist dann zu Involved Field übergegangen. Das heißt, man hat einfach diese komplette Lymphknotenstation bestrahlt und mittlerweile bestrahlen wir nur mehr Involved Site. Das heißt, es ist wirklich, was die Größe betrifft, extrem zurückgegangen. Dazu ist auch gekommen, dass man draufgekommen ist, wenn man die Chemotherapie intensiviert, kann man auch weniger Dosis geben. Man gibt eigentlich bei den Kindern nur mehr 20 Gray, bei den Erwachsenen im Frühstadium auch nur mehr 20 Gray gegenüber diesen 45 Gray, die man früher gegeben hat. Aber nichtsdestotrotz, es ist Strahlung. Ja, und man muss trotzdem mit der Indikationsstellung extrem aufpassen. Und was auch das Spannende ist, wir waren damals im AKH beteiligt im Aufsetzen dieser Studie. Es ist seitens der Hämato-Onkologen und auch der Biostatistiker in Kauf genommen worden, eine erhöhte Rezidivrate bei den Kindern im Rahmen dieser Deeskalation, weil die Selvage-Therapie noch einmal kurativ war und man gesagt hat, man rettet so viele Kinder vor den Spätfolgen, dass man die paar Kinder, die offensichtlich so einen aggressiven Hodgkin haben, mit der Zweittherapie und einer sehr intensiven Therapie halt später dann behandelt. Und bisher sind die Daten eigentlich sehr gut dafür. So, was kann die Strahlentherapie jetzt noch machen? Was wir machen können, ist eben andere Techniken verwenden. Und damit kommen wir jetzt eben zur Partikeltherapie. Die Partikeltherapie ist genauso eine Strahlentherapie wie jede andere Strahlentherapie. Die Strahlentherapie, die Sie alle kennen, ist eine ionisierende Strahlung. Und die meisten Strahlentherapien, die Sie sonst, also vom Namen her kennen Sie wahrscheinlich 3D-konformal, VIMAT, IMRT, Gamma Knife, das sind alles röntgenstrahlenbasierte Therapie-Applikationsformen. Während die Partikeltherapie eben mit geladenen Teilchen arbeitet und nicht mit Röntgenstrahlen oder Photonen. Diese Partikel oder Protonen, also geladene Teilchen, haben biologisch dieselbe Wirksamkeit oder ähnliche Wirksamkeit. Das heißt, alles, was man, also jede Erfahrung, die wir haben, was die lokale Kontrolle mit der und der Dosis betrifft, ist dasselbe wie das, was wir kennen. Also da ist jetzt nichts Neues dabei. Ist auch, also da, wir können davon ausgehen, dass es genau denselben kurativen Effekt hat. Oder. Was aber anders ist, sind die physikalischen Eigenschaften. Röntgenstrahlen haben eben, wie Sie hier im Dosis-Volumen-Histogramm sehen, eine Eintrittsdosis vor dem Tumor und eine Austrittsdosis. Partikeln haben auch eine Eintrittsdosis, gehen bis zu dem Punkt, je nachdem mit welcher Energie man sie quasi hineinschießt, bleiben dann an dem Punkt stehen, zerfallen und setzen dort ihre Energie frei. Das ist der sogenannte Breakpeak und es wird dann eben Schicht für Schicht, werden dann so ein sogenannter Spread-Out-Breakpeak erzeugt, um eben nur dort, wo der Tumor ist, die 100% der Dosis zu geben, um dort das Gewebe quasi zu zerstören oder den Tumor zu therapieren. Und es ist dahinter keine Austrittsdosis. Also Protonen stoppen, X-Rays, also Photonen, das, was normalerweise verwendet wird, stoppen nicht und die gehen halt durch, was man ja bei der Röntgen, quasi Röntgenbildern auch will. Ja. Wenn man das jetzt vergleicht, eben bei so einer kraniospinalen Achsenbestrahlung, das ist etwas, was im Kindesalter im Rahmen von Medulloblastomen gemacht wird, wo man die komplette kraniospinale Achse bestrahlt, es ist egal, welche auch moderne Therapiemöglichkeit mit Photonen angewandt wird, kommt es einfach durch das Durchstrahlen auch zur Dosis im Bereich vom Gesicht, vom Thorax und Abdomen, während das bei den Protonen nicht ist. Und wenn man sich vorstellt, dass das ein Kind ist, das im Wachstum ist, das noch dazu sensibler offensichtlich auf ionisierende Strahlung reagiert als ein Erwachsener, ist es naheliegend, dass man das einem Kind eigentlich nicht antut. Bei Erwachsenen wissen wir nicht, was das hier bedeutet. Ja? Weil ein bisschen Dosis und ehrlich gesagt, die Erwachsenen haben jetzt auch nicht die Lebenserwartung wie Kinder. Kinder leben noch einmal 50, 60, 70 Jahre hoffentlich. Ist das schon durchaus relevant, dass man da keine Dosis hingibt, dass die Schilddrüse nichts hat, Herz, Lunge und auch die Gastrointestinaltrakt. Das ist ein Beispiel eben auch für ein, das ist in dem Fall ein Meningiom, also ein Schädelbasistumor. Wenn man da eben jetzt diese Dosis drüber legt, also da möchte ich eben die Dosis haben. Wenn ich hier mit Photonen bestrahle, habe ich eine Eintrittsdosis, Austrittsdosis. Mit Protonen habe ich es nicht. Und das Grüne wäre quasi die Dosis, die ich unnötig im gesunden Gewebe appliziere. Die, von der wir, wie gesagt, wir wissen, es ist immer nur ein Risiko für Nebenwirkungen. Das heißt nicht, dass es dazu kommen muss. Nur desto länger der Zeitraum ist von der Therapie, also mit jedem Jahr bzw. Jahrzehnt steigt halt dieses Risiko weiter an und deswegen ist das genau in der Pädiatrie eben so wichtig. Es wird eben auch empfohlen von der PROST, das ist die pädiatrische Radio-Onkologie-Gesellschaft, dass eben Kinder genau aus dem Grund eigentlich, wenn verfügbar und möglich, mit Partikel behandelt werden müssen. Ich muss sagen, ich sehe es jetzt nicht ganz so eng. Ja, Kinder sollen mit Partikel behandelt werden, vor allem wenn, das betrifft aber auch Erwachsene, wenn die Lebenserwartung überhaupt so lang ist, dass sie innerhalb dieser Lebenserwartung das in dieses Risiko kommen für diese Spätfolgen. Es bietet eine Möglichkeit auch für eine Dosiseskalation, also es bietet schon auch therapeutische Fenster, wenn ich weniger Nebenwirkungen im Normalgewebe habe, zum Beispiel bei HNO-Tumoren, wenn ich weniger Mucosa drinnen habe, dann kann ich natürlich auch lokal eine höhere Dosis geben und damit eventuell so einen besseren lokalen Effekt erzielen. Toxizitätsreduktion, damit auch weniger Therapieunterbrechungen bei kombinierten Radiochemotherapien, möglich im Rahmen der Rebestrahlung, wo das gesunde Gewebe schon vorbelastet ist von der ersten Bestrahlung, im zweiten quasi kurativen Ansatz bei Feldrandrezidiven und Reduktion von Zweitmalignomen. In der Palliation ist es auch bei Kindern, finde ich, sehr, sehr zurückhaltend zu sehen, einfach weil da die heimatortnahe Therapie im Vordergrund steht und die Lebensqualität. So, Medostron ist nicht das einzige Partikelzentrum, also wir Kinder, die bevor das Medostron in Betrieb gegangen ist, in Österreich Tumorerkrankungen hatten, wurden in Essen bestrahlt. Es gibt weltweit mittlerweile 104 solche Partikelzentren, die Protonentherapie anbieten. Nicht alle bieten pädiatrische Therapie an. Und was man hier eigentlich sieht, es ist eine, dadurch, dass es eine teure Medizin ist, ist es klassischerweise Nordamerika, Europa, Japan, China. Das ist leider so, diese Institutionen sind sehr aufwendig oder waren sehr aufwendig. Mittlerweile hat sich das zum Glück geändert. Und das Med aus Thron ist eben so eine Institution, in der eben Protonen erzeugt werden. Das Med aus Thron wurde gebaut, gemeinsam in Kooperation von CERN, der TU und der MedUni Wien. Und hat eben einen Kreisbeschleuniger, wo diese Partikel erzeugt werden. Wir haben insgesamt 3 Therapieräume für Patienten, einen Raum, der nur der Forschung dient, für Strahlenbiologie und Strahlenphysik. Mittlerweile muss man nicht mehr solche Gebäude bauen, sondern mittlerweile kann man eigentlich diese Geräte auch so kaufen und jetzt gibt es einfach mehr und mehr von diesen Zentren. Wir sind aber auch noch nicht fertig, wir sind weiter im Ausbau. 2016 ist der erste Patient behandelt worden und damals hatten wir nur einen horizontalen Strahl. Mittlerweile haben wir einen vertikalen Strahl, haben eben auch schon Kohlenstoffionen, das sind andere Ionen, die in der Bestrahlung verwendet werden. Das ist aber eher experimentell und wird bei Kindern nicht angewandt. Wir sind im Vollausbau voraussichtlich 2022, wobei dann sicher den Physikern irgendwas Neues einfällt, was sie noch dazu bauen. Aber für die Kinder reicht es jetzt einmal. Also der Ablauf der pädiatrischen Partikeltherapie bei uns ist, es werden der Großteil der Kinder in Österreich, aber auch aus den umliegenden Ländern bei uns behandelt. Wir haben dadurch, dass das eben so eine klassische, also wenn Kinder bestrahlt werden, sollte man halt immer an Partikeltherapie auch denken, haben wir einen eigenen Wartebereich für die Kinder, wo man versucht auch hat, auch alle Altersgruppen abzudecken, also vom PlayStation bis hin zum Playmobil und dann einem Wurzeltisch. Die Bestrahlungsräume sind sehr hell und offen. So schaut bei uns ein Bestrahlungsraum aus. Also man liegt auf einer Liege, es gibt so einen Imaging Ring, der ein CT zur Kontrolle macht, ob man die Patienten richtig liegen. Der Tisch bewegt sich und wird eben zu diesem zu dem Punkt hingeführt, wo der Strahl rauskommt. Die Kinder dürfen sich nicht bewegen, so wie die Erwachsenen auch nicht im Rahmen der Strahlentherapie. Deswegen gibt es eben einen eigenen Anästhesiebereich bei uns. Für Kinder unter 6 Jahre, die werden in Anästhesie behandelt oder auch ältere Kinder, wenn sie massive kognitive Beeinträchtigungen haben oder andere Defizite, die ihnen nicht erlauben, ruhig zu liegen. Die Anästhesie wird nicht von uns gemacht, sondern wird vom Landesklinikum gemacht. Da gibt es ein Team an pädiatrischer Anästhesisten und auch einer eigenen Pflege, die kommen und die diese Kinder bei uns eben dann in Sedierung setzen, also einleiten und dann eben auch während der Therapie sind sie eben sediert und werden behandelt. Die interdisziplinären Therapieansätze machen wir natürlich nicht alleine, weil wir stehen ja quasi auf der grünen Wiese und haben nicht einmal eine Bettenstation angeschlossen. Pädiatrische Onkologie gehört immer in ein Zentrum und die Indikationsstellung, als auch die eigentliche Therapie und auch die Diagnosestellung erfolgt auch immer in dem Zentrum. Wir nehmen aktiv an den interdisziplinären Tumorboards teil, also in den halt auch traditionell halt im St. Anna und im AKH, weil die auch quasi für uns die Nächsten sind. Wobei die pädiatrische Notfallversorgung, wenn ein Kind da mal irgendwie stürzt oder sich, wir hatten jetzt eins, das hat sich irgendwie den Zehennagel abgerissen. Das sind dann solche Sachen, wenn die dann draußen bei uns wohnen, dass sie dann einfach ins Landesklinikum gehen und da wird die pädiatrische Notfallversorgung auch übernommen. Die psychosoziale Betreuung bleibt auch beim Zuweiser, weil diese Kinder und Familien einen Weg schon vor sich hatten und dann auch danach einen Weg noch haben. Und da bereits sehr viel angeleiert wurde, sehr viel im Laufen ist, in den 4 bis 6 Wochen, wo sie bei uns sind, sind die Familien oder auch wir dann im telefonischen Kontakt mit den Sozialarbeitern oder Psychologen. Manche haben mehr Bedarf, andere haben weniger Bedarf. Wir haben das auch einmal mit den psychosozialen Betreuungseinrichtungen von den Zuweisern besprochen. Es scheint gut zu funktionieren und es scheint jetzt nicht dringend notwendig zu sein, dass wir es vor Ort haben. Ich bin mir nicht so sicher, aber läuft jetzt einfach einmal so. Aber wer weiß, was da in Zukunft noch passiert. Die Nachsorge erfolgt auch beim Zuweiser, aber in Kooperation mit uns. Wie läuft das jetzt ab? Wie kommt ein Kind überhaupt zu uns? Die Entscheidung, das ist aber auch wie bei Erwachsenen, die Entscheidung treffen nicht wir. Es kann zwar jeder Patient, jeder Angehörige bei uns anfragen. Wir können uns auch jeden Fall anschauen, aber prinzipiell ist die Indikationsstellung im Rahmen des interdisziplinären Tumorboards zu stellen. Und das wird auch benötigt, damit die Krankenkasse überhaupt die Therapie übernimmt. Das war auch bevor Medostron war so, wenn eben Patienten nach Essen oder Heidelberg geschickt wurden. Und das hat sich auch nicht geändert und das ist auch gut so, weil wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Therapieplätzen und die müssen auch, also das muss ganz klar und offen sein, wer bei uns ist, wer die Indikation hat. Und die Krankenkasse, also es ist prinzipiell schaut es ja so aus, als ob es für viele Erkrankungen gut ist, aber es muss auch wirklich ein klarer Benefit sein. Wichtig für uns ist immer nur, dass Patienten auch rechtzeitig angemeldet werden, weil unsere Therapieplanung etwas länger braucht als eine normale Strahlentherapie. Quasi zwischen Bildgebung und Strahlentherapieplanung bis Therapiebeginn vergehen mindestens 10 Werktage. Das ist dann, also akut ist bei uns nichts zu machen, das geht nebenan bei der Frau Primaria Metz schneller. Aber das ist halt einfach etwas aufwendiger. Dann wird von uns eben dieser Antrag auf Kostenübernahme erstellt und wir reichen das bei der Krankenkasse ein. Pädiatrische Tumore werden von der Krankenkasse übernommen und wir werden mit einer Kostenpauschale wird das Ganze abgedeckt, die alles beinhaltet, die auch die quasi die Unterkunft und die Verpflegung beinhaltet und auch die Anästhesie. Also wir kriegen quasi dasselbe bezahlt, ob ein Patient jetzt bei uns, also in Wiener Neustadt fix wohnt und zu Hause ist und schläft oder ob das einer ist, der mit seiner Familie kommt, der im Hotel untergebracht werden muss, der Anästhesie bekommt und so weiter. Das ist die österreichische Variante. Zusätzlich haben wir ein eigenes Patient Care Koordinator Team, das eben genau sich um diese Anliegen kümmert. Die versuchen eben, also die in dem Moment, wo den Patienten annehmen, schon mit der Familie in Kontakt treten, um eben Transport, Unterkunft und alles abzuklären. Wenn dann die Familien und die Kinder zu uns kommen, gibt es am ersten Tag ein quasi Willkommenspaket. Es gibt einen Sorgenfresser, der heißt Protoni, mit dem können die Kinder spielen. Den mögen sogar die Teenager, interessanterweise. Man geniert sich dann immer, wenn man einen 14-Jährigen fragt, ob er es haben will, aber die meisten wollen es haben. Wir haben eben Bücher, die eben diese klassischen Bücher von der Kinderkrebshilfe, also wo Strahlentherapie erklärt wird. Die Kinder kriegen auch einen Pass, also einen Stempelpass, wo sie quasi gewisse Stationen abstempeln können und sich dann auch Belohnungen holen können. Was wir jetzt auch machen, wir lassen die Kinder mit die Strahlentherapie, die kriegen ja genau die Masken, die Erwachsenen auch kriegen, wir lassen sie damit so ein bisschen spielen und arbeiten, damit sie auch mit dem Material ein bisschen vertrauter werden. Das ist der sogenannte Meshi, heißt der. Und den können sie dann so als Fingerpuppe sich mitnehmen oder sie können vor allem mit dem Material einmal umgehen, bevor sie eben selber in diese Therapieplanung kommen. Wir versuchen an sich am ersten Tag einmal ein Gespräch zu führen, wobei das Aufklärungsgespräch und auch Anamnesegespräch von uns mit den Kindern in Anwesenheit der Eltern geführt wird, außer die Kinder wollen das nicht, aber es wird dann mit den Eltern meistens in einem zweiten Gespräch extra geredet, aber zuerst mit den Kindern. Eben über die Therapie, über wie die Therapie abläuft, welche Nebenwirkungen es gibt. Dasselbe Gespräch wird auch noch, also es gibt ein Pflegeanamnesegespräch noch, es gibt dann eins auch von der Anästhesie und dann eben auch vom Patient Care Koordinator. Auch der bemühen sich dann auch immer sehr herauszufinden, was die Hobbys der Kinder sind und wie man sie halt unterstützen kann, dass sie sich in der Zeit bei uns wohlfühlen. Wir versuchen dann auch eben zu evaluieren, ob es irgendwelche speziellen Bedürfnisse gibt. Also wenn eine Physiotherapie, Ergotherapie angefangen wurde oder es dann wird, also versuchen wir, dass die auch bei uns fortgesetzt wird. Und zwar im niedergelassenen Bereich. Es gibt in Wiener Neustadt viele gute Physiotherapeuten und Ergotherapeuten und auch Logopäden, mit denen wir zusammenarbeiten, wenn Kinder in Wien untergebracht sind, weil sie das lieber in Wien wollen. Also wir haben auch Kinder, die aus Innsbruck kommen, die haben dann irgendwelche Verwandten in Wien, dann schauen wir, dass wir das in Wien eigentlich organisieren, aber dass eben solche Sachen nicht unterbrochen werden, sondern fortgesetzt werden oder neu angefangen werden, wenn es noch nicht der Fall war. Wir versuchen auch Nachhilfen zu organisieren oder Kinderbetreuungen, um die Eltern zu entlasten. Am zweiten Tag ist dann die Immobilisierung und für die Strahlentherapie, bei der Strahlentherapie darf man sich ja nicht bewegen, deswegen wird eben so eine Art Kissen angefertigt und dann eben dieses Plastiknetz, also diese Maske, damit sich die Kinder nicht bewegen. Das ist ein Kind in Anästhesie. Da sieht man auch die ganzen quasi Kabeln zur Überwachung. Das Kind wurde einmal, also das ist ein Kind, das mit so einer Kopfmaske, und hier wurde ein Kind am Becken bestrahlt. Aber für Erwachsene schaut das genauso aus. Also ich, und auch für Kinder, die älter sind, die nicht in Anästhesie sind. Also deswegen versuchen wir das vorher mit den Kindern wirklich zu besprechen auch. Und eigentlich funktioniert das sehr gut, die Kooperation, dass die Kinder da mitmachen. Sie werden oft auch schon vorbereitet in den Heimatinstitutionen, eben von, meistens von den Psychologinnen, was auf sie zukommt. Es gibt auch ein Video auf der Homepage, das sie sich anschauen können. Manchmal machen wir es auch, dass die Kinder selber mal ihre Stofftiere immobilisieren, dass die in so ein Kissen reinkommen und dass sie das selber mal probieren. Und Kinder, die in Anästhesie sind, versuchen wir schon auch zu motivieren, dass sie sich das anschauen und dass sie einmal auch so eine Art Dry Run machen. Also ein fünfjähriges Kind versteht ja sehr viel schon. Wir werden es aber nicht ohne Anästhesie bestrahlen, weil das Risiko zu groß ist, dass es sich bewegt. Aber das Kind hat die Möglichkeit, eine Art in diesem Zeitrahmen einen Dry Run zu machen. Das heißt, es wird eine Bestrahlung simuliert, ohne dass bestrahlt wird, dass das Kind sich da einfach einmal reinlegt, die Maske aufsetzt. Aber da kann auch die Mama zum Beispiel daneben sein, einfach auch, dass das Kind weiß, was passiert, wenn das Kind das will. Ja. Ja, während der Therapie gibt es einmal wöchentlich die ärztlichen Kontrollen. Wenn Chemotherapien konkomitant gegeben werden, erfolgt das am Wochenende entweder in der Heimatinstitution, also die Grazer Kinder fahren alle nach Graz, die Linzer fahren nach Linz. Die Innsbrucker Kinder werden in Wien dann behandelt, im St. Anna oder im AKH. Das ist für die Kinder und für die Eltern anstrengend. Also dann sind sie schon jeden Tag bei uns und am Wochenende dann auch noch einmal. Das ist schon nicht ohne. Ja. Also es ist auch erstaunlich, wie gut die Familien das alles tolerieren und wie toll die das machen. Eben Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, das versuchen wir parallel zu machen und auch die Therapie, also die Pläne so zu organisieren, also die Termine so zu organisieren, dass das passt. Es gibt natürlich Belohnungen, wenn man eine Schatzkiste eben mit diesem Stempelpass, wird dann sich einmal pro Woche, also immer wenn Sie einen gewissen Punkt erreicht haben, können Sie was aus der Schatzkiste rausnehmen. Sie können sich aber auch etwas rausnehmen, wenn Sie an einem Tag irgendetwas Besonderes hatten, wenn Sie irgendeine Untersuchung hatten oder irgendetwas oder einfach sich einmal einfach belohnen auch. Wir haben einen Tag Freude schenken. Das war die Idee von ehemaligen Patienten, von Erwachsenen, die gesagt haben, dass sie uns gerne ein Geld geben wollen, damit diese Kinder auch einmal die Möglichkeit haben, irgendetwas Besonderes zu unternehmen, weil zum Beispiel ein Ausflug nach Schönbrunn für eine komplette Familie mit einem Eis und Eintrittskarten und allem ist halt auch teuer. Und wenn eine Familie ein krebskrankes Kind hat, die Eltern eventuell nicht arbeiten oder nicht arbeiten können, ist dann oft auch die finanziellen Möglichkeiten sehr begrenzt, um halt diese Kleinigkeiten auch zu ermöglichen. Und das wird halt aus diesem Tag Freude schenken, aus diesem Spenden, also aus diesem Spendenkonto dann finanziert. Oder wir hatten ein Kind, das wollte einmal Sisi sein, das ist dann in Wien mit der Kutsche gefahren und beim Sisi-Museum. Es sind halt so kleine, es sind Kleinigkeiten, die aber diesen Kindern und den Familien wahnsinnig viel bedeuten. Und es ist halt auch noch einmal ein Nachmittag, der halt gut irgendwie vorübergeht. Ja. Wir haben dann auch also versucht, eben so ein Supporter-Netzwerk, also es gibt eben Firmen in der Umgebung, wo vergünstigte Eintrittskarten möglich sind oder dass sie mal ein gratis Eis bekommen. Und wir arbeiten auch mit Make-A-Wish gut zusammen. Und auch mit den freiwilligen Institutionen in Wiener Neustadt. Also wir hatten jetzt einen Burschen, der war so ein irrsinniger Polizeifan und der durfte, wie wir alle da in Quarantäne gesessen sind in Wiener Neustadt, durfte mit der Polizei mitfahren und die Leute kontrollieren, ob sie einen Covid-Ausweis, also einen Covid-Test dabei haben. Und er hat tatsächlich zwei wieder zurückgeschickt. Ja. Also der war so stolz. Ja. Aber, oder keine Ahnung, Feuerwehr fahren. Also wir haben einige solche Sachen. Das ist toll. Ja. Und es ist auch wahnsinnig schön zu sehen, dass sich alle rundherum auch offen sind dafür. Ja. Das heißt, da keiner jetzt sagt, um Gottes Willen, und was passiert und das Kind anstecken oder hinfallen oder was auch immer, sondern es wird eigentlich sehr gut und locker damit umgegangen. So, genau, zum Schluss gibt es eben eine Abschlussuntersuchung, wo wir halt, also die Ärzte halt die Toxizität evaluieren, besprechen, wie es weitergeht, auch aufmerksam machen eben auf Spätfolgen noch einmal und dass deswegen die Nachsorge so wahnsinnig wichtig ist. Und auch wichtig ist, wenn sie aus dem quasi pädiatrischen System rausfallen, also wenn sie 18 sind, sie trotzdem nachher in spezielle Nachsorgeambulanzen für Childhood Cancer Survivor weiterhin gehen. Wir versuchen auch zu schauen, dass sie die Kinder zumindest einmal im Jahr sehen oder zumindest telefonieren. Die Nachsorge, wie gesagt, ist meistens beim Zuweiser. Aber für strahlentherapiebedingte Veränderungen oder Spätfolgen sind einfach wir zuständig. Und das wollen wir einfach auch. Am letzten Tag gibt es jetzt, also was die Kinder betrifft, eben noch einmal eine kleine Verabschiedung. Es gibt immer ein Geschenk, also ein schönes eingepacktes Geschenk, wo wir irgendwas, halt, wenn wir herausfinden, dass das Kind sich irgendwas wünscht, irgendein besonderes Lego oder Playmobil oder was auch immer, was im Rahmen ist. Oder die Teenager sind alle, die gibt es irgendwelche Popstars österreichischen und da gibt es dann, keine Ahnung, eine Videobotschaft und eine Platte oder sowas. Und das Ganze ist aber mit wirklich Party. Also da kommen dann auch alle von der Administration, alle von der Pflege, um sich wirklich zu verabschieden bei den Kindern und bei den Familien. Und dann der eine spielt Gitarre dann und singt noch irgendwas. Das ist wirklich, also wirklich nett. Und es gibt natürlich eine Urkunde auch, das kann man dann aufheben, wenn man möchte. Und zwar nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Geschwister, wenn sie dabei sind, und für die Familien, weil es ist ja für alle ein Weg und für alle beschwerlich gewesen. Und es gibt auch eine kleine Medaille, die man aufstellen kann, und dann sind sie halt also quasi Mitglied im Protoni-Club. Und dann vorläufige Ergebnisse. Insgesamt haben wir bisher 125 Kinder behandelt. Genau, das habe ich vielleicht vergessen am Anfang zu sagen. Also wie gesagt, Childhood Cancer ist nicht häufig. Die Inzidenz in Österreich liegt bei ca. 200 pro Jahr. Also das ist wirklich eine überschaubare Größe, und bestrahlt werden davon zwischen, es geht immer mehr zurück, aber ca. 60 Kinder. Insgesamt haben wir eben 125 behandelt. Das mediane Alter ist bei 8 Jahren gewesen. Also wir hatten wirklich ganz kleine, also Einjährige bis hin eben auch zu 18-Jährigen. Es sind davon 54 Kinder in Anästhesie behandelt worden. Vor allem eben die Kleinen, und 75 haben dazu Chemotherapie bekommen. Das waren halt diese klassischen Rhabdomyosarkome oder Ewing-Sarkome, die diese kombinierten Therapieansätze haben. Wir haben auch die meisten Kinder im Rahmen des primären Therapieansatzes behandelt. Wir haben auch 5 Kinder rebestrahlt, also die ein quasi Failure hatten nach einer, die waren, 3 davon waren nach einer Photonentherapie, das war ein Feldrandrezidiv. Und auch 2 bestrahlt, die bei uns ein Rezidiv nachher hatten. Weil auch wir, wie gesagt, nicht zaubern können. Also wir können auch nur dieselbe lokale Kontrolle geben wie die Photonentherapie. Und da gibt es bei uns halt auch lokal genauso Rezidive wie bei der Photonentherapie. Die Kinder sind aus unterschiedlichen, also waren zum Großteil aus Österreich. Da sieht man auch die Aufteilung. Der Großteil kam interessanterweise, also Oberösterreich schickt mittlerweile fast alle Kinder zu uns, wenn sie bestrahlt werden. Niederösterreich auch, Wien ist etwas zurückhaltender. Die machen sehr viel mit Photonen auch noch, aber das ist halt auch eine Entwicklung, die einfach einmal ihren Lauf nehmen muss. Und Vorarlberg und Tirol ist natürlich auch die Sache, dass das sehr weit weg ist, und es würde auch die Möglichkeit geben, in Trento zu bestrahlen, also in Italien, oder auch nach Essen zu schicken, wobei das mittlerweile von der Krankenkasse nicht mehr übernommen wird, weil wir halt jetzt auch existieren und das natürlich dann unterm Strich günstiger ist. Von den Indikationen her ist auch der Anstieg eben in sowohl ZNS als auch solide Tumore gleich. Bei den ZNS-Tumoren waren es vor allem die Ependymome, wo die Strahlentherapie eine der wichtigsten Therapieformen ist. Also da geht es ja um die Operation, ist der wichtigste prognostische Faktor, dass eine R0-Resektion ist und dann wird im Anschluss nachbestrahlt. Das ist keine Domäne der Chemo, also der medizinischen Onkologie, das Ependymom. Das ist eine klassische Operation und Strahlentherapie-Indikation. Ja, und dann möchte ich mich noch für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und zu dem Mädel kurz, also die Mutter hat mir erlaubt, dass ich das Foto zeige. Das war eine unserer ersten Patientinnen, ein Mädel aus Südtirol, von einer Bergbauernfamilie, wo das zweite Kind ein Down-Syndrom hatte und eine Leukämie, und dann quasi die ältere Schwester in dem Zuge dessen auch noch mit irgendwelchen Meningiomen aufgefallen ist, aber maligne Meningiomen, ist bestrahlt worden. In Innsbruck ist bei uns eben rebestrahlt worden noch einmal, und dem Mädel geht es ausgezeichnet, und sie reitet da mit ihrem Haflinger in ihre hoffentlich gute und schöne Zukunft. Und das war auch eine Familie, die eben kein Geld hatten, wo wir versucht haben, ihnen den Aufenthalt so gut wie möglich zu gestalten, und die zum Schluss gesagt haben, das war das erste Mal Urlaub für die Familie seit Jahren, weil kein Bauernhof, kein leukämiekrankes Down-Syndrom-Kind und dieses Kind halt auch so eingebettet in Therapie, und das war für uns halt auch wichtig, weil dann wissen wir zumindest auch, wofür wir es tun und uns bemühen.